Ich darf Sie auch alle herzlich grüßen, willkommen heißen zu unserem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und in dem Text, den wir in der Einleitung gehört haben, ja, da geht es ja eben auch hauptsächlich um das Priestertum des Herrn Jesus. Und damit wird eben ein Mann namens Melchisedek in Verbindung gebracht. Und so heißt es ja auch wiederholt dann immer wieder, ja, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. Gehen wir heute der Frage nach, ja, aber wer war Melchisedek, beziehungsweise was hat es mit Melchisedek auf sich? Und wieso wird überhaupt das Priestertum des Herrn Jesus mit diesem Mann in Verbindung gebracht? Bevor wir uns auf den historischen Rahmen gleich stürzen aus dem ersten Buch Mose, möchte ich aber auch noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast, dass wir diese Gemeinschaft mit dir haben dürfen, in der Gewissheit, du bist gegenwärtig. Und hab Dank, Herr, dass du uns dein Wort aufschließt, Herr, dass wir darin lesen dürfen, dass wir verstehen dürfen, Herr. Und so bitten wir dich, Herr, schenk Gnade und Freudigkeit jetzt in dieser Stunde. Hab Lob und Dank dafür. Amen. 1. Mose, Kapitel 14. 1. Mose, Kapitel 14, um einfach jetzt erst einmal den historischen Rahmen zu beleuchten, worum es hier überhaupt geht mit diesem Mann namens Melchisedek. 1. Mose, Kapitel 14, ich lese uns Vers 17. Ich warte noch ein bisschen, ich höre, es wird geblättert. Ein Tipp muss ziemlich weit vorne sein in Ihrer Bibel. Also, 1. Mose 14, Vers 17. Als aber Abram von der Schlacht gegen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Worum geht es hier? Hier geht es um die Schlacht, als Abram seinen Neffen Lot befreite, der ja in Sodom wohnte, und Sodom und Gomorra lag im Krieg mit anderen Königen, und diese wurden dann besiegt und deren Bewohner oder viele von denen wurden dann entsprechend auch verschleppt. Und unter anderem eben auch der Neffe von Abraham, eben dieser Lot. Alles nachzulesen in den Versen zuvor. Und nachdem nun Abraham ausgezogen war, die feindlichen Könige besiegt hatte, Lot befreit und so weiter und so fort, da kam jetzt der König von Sodom Abraham entgegen, um sich bei ihm erkenntlich zu zeigen, da ja Abraham nebst den vielen Bewohnern natürlich auch die kostbaren Schätze, die geraubt wurden, zurückbrachte. Und dieser König von Sodom, der kam, wie gesagt, Abraham entgegen und so wie es hier geschrieben steht, zog er in das sogenannte Königstal. Und viele Ausleger, ich denke die meisten, die gehen davon aus, dass es sich dabei um das Kidron-Tal handelt. Das Kidron-Tal, welches sich vor dem Berg Zion befindet und sich bis hinein ins Tote Meer erstreckte. Und wer schon einmal in Jerusalem war, ne, der hat auch garantiert das Kidron-Tal erblickt, welches zwischen Tempelberg und Ölberg liegt, auch da als das Tal Josaphat bekannt. So, und eben dort hat sich wohl diese Begegnung hier entsprechend ereignet, das heißt vor den Toren des antiken Jerusalem. Und da taucht jetzt quasi wie aus dem Nichts dieser geheimnisumwitterte Melchisedek auf. Ich lese uns hier Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, eben das antike Jerusalem, ne, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Melchisedek, er war also Priester und König von Salem. Und das zu einer Zeit, als das spätere Jerusalem ja noch eine völlig unbedeutende und kanaanitische Stadt war. Und dann weiter hier im Text, die Verse 19 und 20. Und er, also Melchisedek, er segnete Abraham und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem, nämlich von dieser Kriegsbeute. Ja, zunächst einmal fragen wir uns, in welcher Zeit wir uns befinden. Wobei es mir natürlich jetzt nicht darum geht, jetzt ein bestimmtes Datum festzulegen, überhaupt nicht, als vielmehr um das Bewusstsein, dass wir uns ja hier in der abrahamitischen Zeitepoche befinden, also gut und gerne 2000 Jahre vor der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Und demzufolge natürlich auch noch vor Moses, noch vor Josua und der Landnahme Kanaans, noch vor der Eroberung Jerusalems, noch vor der Staatsgründung Israels, noch vor König David und der Gesetzgebung, dem Sinai-Bund, dem Priester- und Opferdienst und all diesen Dingen. Wir befinden uns ja gerade mal im 14. Kapitel des 1. Mosebuches. Und zum allerersten Mal wird Salem, das antike Jerusalem, erwähnt. Das letzte herausragende Ereignis, wenn man so will, eben vor der Erwählung Abrahams und dieser Begegnung mit Melchisedek, das war nach der Sintflut und der erneut um sich greifenden Gottlosigkeit der Turmbau zu Babel. Und damit verbunden, ne, die verschiedenen Schweizer Dialekte und viele, viele andere Sprachen und die Ausbreitung der Nationen. Und inmitten dieser Gottlosigkeit, da wird jetzt nebst der Erwählung Abrahams Melchisedek als Priester des allerhöchsten Gottes bezeichnet. Ja, das heißt doch, dass Melchisedek an den einzig wahren Schöpfer Gott geglaubt hat. Und dass als Kanaaniter bzw. Jebusiter, zu diesem Zeitpunkt, da gab es noch keine Juden und erst recht keine Christen. Und dennoch geht es hier nicht um den Glauben an irgendeine heidnische, kanaanitische Gottheit, nein, sondern um den Glauben an den einzig wahren Schöpfer Gott. Und demzufolge hat es auch nach dem Turmbau zu Babel, ja, diesem ganzen Sprachenwirrwarr und der Ausbreitung der Menschheit und dem ganzen Götzendienst und so weiter und so fort, Menschen gegeben, die an den allerhöchsten Gott geglaubt haben. Und das ist im Übrigen ein grundsätzliches Prinzip bis heute, dass es immer und überall Kinder Gottes geben wird, mit der Gott, der Herr, zum Ziel kommt. Inmitten der dunkelsten Finsternis und inmitten der größten Gottlosigkeit hat Gott seine Kinder. Auch Elia, ja, der Prophet Elia, hatte ja einst geglaubt, völlig alleine dazustehen. Und was hat ihm Gott geantwortet? Ich habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und so auch hier, fast wie aus dem Nichts könnte man meinen, ja, inmitten der gottlosen Menschen und deren Götzendienst, da steigt ein Melchisedek auf, der dem heiligen Gott als Priester dient. Aber interessanterweise verschwindet Melchisedek auch wieder im Nichts. So wie er erschienen ist. Gerade einmal 3 Verse, die wir eben gelesen haben. Und das war's. Weg ist er. Um im weiteren Verlauf der Geschichte überhaupt gar keine Rolle mehr zu spielen. Fast so unter dem Motto, er kam, sah und siegte und ward nicht mehr gesehen. Aber wenn Melchisedek als historische Person auch im weiteren Verlauf keine Rolle mehr spielt, so wird er dennoch an anderen Stellen erwähnt. So in Psalm 110, Vers 4. Aber tatsächlich ist das dann auch die einzige Stelle, ne, die dann im Alten Testament über diesen historischen Bericht hinaus Melchisedek noch einmal erwähnt. Psalm 110, Vers 4. Das ist ein Psalm Davids, der sich auf den kommenden Messias bezieht, also ein messianischer Psalm. Und da heißt es, geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Wie gesagt, ein messianischer Psalm. Es geht um den kommenden Messias. Und interessanterweise bringt David damit diesen geheimnisumwitterten Melchisedek in Verbindung. Und das wiederum belegt, dass dieser doch recht seltsam erscheinende Mann ja so bedeutsam war, was sein Amt, seinen Rang und vor allem dieser Begegnung mit Abraham anbelangt, ja, dass er noch gut und gerne 1000 Jahre nach seinem Tod einem David wohl bekannt war. Und wenn vielleicht auch nur durch Gott inspiriert. Und das, obwohl, wie bereits gesagt, diese historische Begebenheit gerade einmal 3 Verse umfasst. Und Melchisedek, König und Priester einer bis dahin völlig unbedeutenden Stadt war. Er war ja auch keiner der Patriarchen und keiner, der auch nur im Entferntesten etwas mit der Entstehung Israels zu tun hatte. Und doch erwähnt ihn König David und das auch noch im Zusammenhang mit dem verheißenen Erlöser, mit dem kommenden Messias. Und folglich muss diese Begebenheit, die oberflächlich betrachtet keiner weiteren Erwähnung bedarf, sehr wichtig gewesen sein. Und im Gegensatz zum König von Sodom, der ja in diesem Abschnitt auch eine Rolle spielt, hat es mit dem König von Salem ganz offensichtlich etwas Bedeutsames auf sich. Und nur mal nebenbei erwähnt, so als Randnotiz, ja, Sodom wurde nur kurze Zeit später vom Erdboden vertilgt. Und Salem sollte die bedeutendste Stadt der Welt werden. Aber widmen wir uns nun dem Hebräerbrief. In der Einleitung, da hatten wir ja einen recht langen Abschnitt daraus gelesen. Und darin findet Melchisedek eben jetzt wieder erneut Erwähnung. Und er dient dort als eine Art Vorläufer im Blick auf unseren Herrn Jesus Christus und seiner Rolle als vollkommener Hohepriester. Wir hatten das, wie gesagt, in der Einleitung gelesen und wir werden jetzt anhand des Hebräerbriefes ja eben diese Frage beantworten, wer war Melchisedek, beziehungsweise herausarbeiten, was es mit der Bezeichnung Hohepriester nach der Weise Melchisedeks auf sich hat. Im Hebräerbrief, da geht es ja hauptsächlich um die Tatsache, dass der Herr Jesus das ganze Alte Testament, oder sprechen wir vom Alten Bund, samt seinem Priester- und Opferdienst und allem, was dazugehört, in seiner Person erfüllt hat. Er ist der wahre Priester und er ist das einzig Gott wohlgefällige und ewig gültige Opfer. Und so heißt es beispielsweise in Hebräer Kapitel 4, Vers 14, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Und dann geht es in Hebräer Kapitel 9, Vers 12 noch weiter mit dem Bekenntnis, der mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen ist und hat eine ewige Erlösung erlangt. Der alte Bund und all die Opfer, ja, die waren so etwas wie eine Hinführung, ja, eine Hinführung auf das Bessere und eine Vorschattung auf das Vollkommene. welches der verheißene Erlöser bewerkstelligen sollte. Eben ein neuer Bund, ein besserer Priester, ein vollkommenes Opfer. Und das alles entgegen der Vergänglichkeit alles Vorherigen auf immer und ewig. Das heißt, der Herr Jesus, er vollendet das, was im Gesetz in Aussicht gestellt wurde. So wie es eben in Hebräer Kapitel 7 auch zum Ausdruck kommt, Hebräer Kapitel 7, und wir werden jetzt eigentlich hier in diesem Abschnitt jetzt bleiben, Hebräer Kapitel 7, die Verse 17 bis 19, da kommt ja zum Ausdruck, dass das Gesetz selber ja gar nicht erlösen kann. Ich lese uns das, Hebräer Kapitel 7, die Verse 17 bis 19. Denn er bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Hier wird also Psalm 110 wieder aufgegriffen. Und damit, Vers 18, damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes. Ja, weswegen? Wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht. Zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Und diese bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen können, ja, das sind eben der neue Bund und die neue Priesterordnung nach der Weise Melchisedeks. Da das levitische Priestertum und der alte Bund keine Vollkommenheit bewerkstelligen konnten. Und in unserem Abschnitt hier aus dem Hebräerbrief, da werden jetzt eben dieser alte Bund mit seiner Priesterordnung nach der Weise Aarons, dem neuen Bund, mit dem hohen Priestertum des Herrn Jesus nach der Weise Melchisedeks gegenübergestellt. Und in den weiteren Versen erfahren wir, dass es auch der himmlische Vater selbst ist, der seinen Sohn Jesus Christus als hohe Priester einsetzt. Das können wir auch schon in Kapitel 5 lesen, ja, Hebräer Kapitel 5, Vers 5 lese ich uns jetzt nicht, ja, aber da wird es auch bereits gesagt, ja, dass es der Vater selbst ist, der seinen Sohn Jesus Christus in dieses Amt einsetzt. Das heißt, Jesus wurde nicht Hohepriester, weil er jetzt an der Reihe war oder weil es das Priestergeschlecht verlangte, nein, sondern weil es Gott bestimmte. Ich hatte Psalm 110, Vers 4 zitiert, wo es ja auch ausdrücklich im Hinblick auf den Messias heißt, geschworen hat der Herr, du bist Priester in Ewigkeit. Geschworen hat der Herr. Der Herr Jesus, er sollte Priester werden, nicht aufgrund einer menschlichen Abstammung, sondern nach dem Eidschwur Gottes. So wie es dann auch weiter lautet hier aus Hebräer Kapitel 7, dann die Verse 20 bis 22. Und insofern, also jetzt diese bessere Hoffnung, ja, und insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene, das sind die Priester des alten Bundes, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit einem Eid, durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Aaron, der erste hohe Priester aus dem Geschlecht Levis, ja, der wurde auch von Gott in dieses Amt eingeführt, eingesetzt, ja. Aber danach, da war die Abstammung ausschlaggebend und man wurde Priester, weil es der Vater war. Und die Priesterordnung Gottes verlangte, dass auch nur aus diesem weiterführenden Geschlecht, also nach der Weise Aarons, jemand hoher Priester werden durfte. Und da haben wir jetzt eigentlich ein Problem. Denn Jesus stammt nicht aus der Linie Aarons. Und er stammt auch nicht aus dem Stamm Levi. Sondern Jesus ist ein Sohn Davids und er stammt aus dem Geschlecht Judas. Und das wiederum ist das Königsgeschlecht, aber nicht das Priestergeschlecht. Und das war ja auch der Grund, dass ja niemals, zumindest mal nicht in Beachtung des Gesetzes, ein Priester jetzt auch gleichzeitig König sein konnte und umgekehrt genauso wenig. Da gab es eine strikte Trennung. Der Herr Jesus aber, er ist in seiner Stellung beides, sowohl König als auch Priester, so wie es Melchisedek auch war. Und zwar nach dem festen Vorsatz seines Vaters. Und das ist an und für sich ein eklatanter Verstoß gegen das Gesetz. Denken wir an die Anordnung, dass nur einer aus Juda König sein durfte und nur einer aus Levi Priester und niemals sowohl als auch. Und dahingehend ist der Herr Jesus eigentlich ein gesetzloser Priester. Ein gesetzloser Priester. Bei Melchisedek, da war das noch kein Problem. Zu seiner Zeit gab es das Gesetz noch nicht. Jesus hingegen wurde nach Einführung des Gesetzes Priester. Und das wiederum bedeutet, dass der Herr Jesus zwar in seiner Zeit, als er hier auf Erden war, rein theoretisch hätte König werden können. Ja, er war ein Sohn Davids aus dem Stamm Juda, aber kein Priester. Und folglich musste das Gesetz aufgehoben werden, damit Jesus überhaupt Priester werden konnte. Er konnte kein Priester nach der Weise Aarons werden. Er entsprach nicht der levitischen Priesterordnung. Jesus konnte nur Priester nach der Weise Melchisedeks werden. Völlig losgelöst vom Gesetz. Und das ist ja auch genau das, was Hebräer Kapitel 7 dann ja auch sagt. Ich lese die Verse 11 bis 14, Hebräer Kapitel 7, die Verse 11 bis 14. Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, ist es aber nicht. Denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen. Sehen wir diesen Zusammenhang zwischen Gesetz und dem levitischen Priestertum. Ja, das gehört zusammen, können wir nicht trennen. Wozu wäre es dann noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Warum hat eine Änderung stattgefunden? Und dann Vers 12, jetzt kommt nämlich die logische Schlussfolgerung. Vers 12, denn wenn das Priestertum verändert wird, und das ist geschehen in Jesus Christus, denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Wie gesagt, das ist die logische Schlussfolgerung, dass die Priesterordnung nur dann geändert werden darf, wenn auch das Gesetz geändert wird. Und umgekehrt, wenn das Gesetz aufgehoben wird, ja, dann hat auch die Priesterordnung keine Gültigkeit mehr. Und dann geht es weiter, die Verse 13 und 14. Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört einem anderen Stamm an, von dem keiner am Altar gedient hat. Am Altar durfte nur das Stamm Levi dienen, ne? Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist. Und zu diesem Stamm hat Mose nichts über ein Priestertum geredet. Haben wir das verstanden? Ohne die Auflösung des Gesetzes hätte niemals jemand außerhalb der levitischen Priesterordnung Hohepriester werden dürfen. Ein solcher wäre von Gott nicht akzeptiert. Wäre der Herr Jesus aber kein Hohepriester geworden, ja, dann hätte er sich auch nicht selbst als Opfer darbringen können. Er wäre auch nicht legitimiert, sich zur Rechten des Vaters zu setzen, um sich für uns zu verwenden. Er wäre nicht bevollmächtigt, hinter den Vorhang des Allerheiligsten zu treten, geschweige denn diesen zu entfernen. Das Gesetz, es musste aufgelöst werden, damit Gott mit seinem Heils- und Erlösungsplan zum Ziel kommt. Und somit ist auch klar, dass es ja von Anfang an vor Grundlegung der Welt bestimmt war, dass das Gesetz und die levitische Priesterordnung nur etwas Vorübergehendes darstellen sollten. Ein weiteres, das levitische Priestertum, das beschränkte sich ja im Übrigen einzig und allein auf Israel. Das war eine rein nationale Angelegenheit. Das Priestertum Melchisedeks hingegen, es war universal, allumfassend, da gab es noch kein Israel. So wie auch das Priestertum des Herrn Jesus über Israel hinaus seine Gültigkeit besitzt. Der Herr Jesus, er hat sich als Priester und Opfer ja nicht nur für Israel dahingegeben, sondern für alle Welt. Der Herr Jesus, er hat nicht nur für die Juden den Vorhang zerrissen und den Weg ins Allerheiligste freigemacht, sondern für alle Gläubigen zu allen Zeiten. Und interessant ist dahingehend auch, dass jetzt unmittelbar nach dieser historischen Begegnung, ja, und dem Segen, den Abraham durch Melchisedek erhält, Gott der Herr, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, mit Abraham einen Bund schließt. Das ist dann 1. Mose Kapitel 15. 1. Mose Kapitel 14, da haben wir diese seltsame Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek. Und dann direkt im Anschluss, 1. Mose Kapitel 15, da kommt es ja dann zu dieser Bekräftigung, ja, des abrahamitischen Bundes. Und man könnte meinen, dass der Segen Melchisedeks diesen bedingungslosen Bund Gottes mit seinem Knecht Abraham einläutet. Und der Herr Jesus mit Einsetzung des neuen Bundes diesen Bund der Gnade wieder aufgreift. Da haben wir also auf der einen Seite, ja, ich will es mal so vergleichen, Abraham und Melchisedek. Und hier haben wir Jesus in Form des neuen Bundes und dem neuen Hohepriestertum. Und beides knüpft eigentlich dort wieder an, ja? Dieser bedingungslose Abraham-Bund, der bedingungslose neue Bund und dazwischen das Gesetz, der geknüpft war an knallharten Bedingungen, der Bund vom Sinai, der dem Bund der Gnade hat weichen müssen, womit der Abraham-Bund quasi hier durch den neuen Bund wieder aufgegriffen wird. Und so ist es mit dem levitischen Priestertum genau dasselbe. Hier Melchisedek, losgelöst vom Gesetz. Hier der Herr Jesus, das hohe Priestertum nach der Weise Melchisedeks. Und dazwischen das levitische Priestertum, was diesen hat weichen müssen. Ein wunderbares Bild. Und hiermit wird eben auch bestätigt, dass das Priestertum des Herrn Jesus eben über dem levitischen Priestertum steht. Und da haben wir wieder diesen Bezug auch zu diesem historischen Ereignis aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 14. Aber dadurch, dass hier dieses Ereignis hier im Hebräerbrief aufgegriffen wird, können wir praktischerweise also hier bleiben. Hebräer Kapitel 7, ich lese uns ein paar Verse, beginnend mit Vers 1. Hebräer Kapitel 7, Vers 1. Denn dieser Melchisedek, war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Dann Vers 4. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Vers 7. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Und dann die Verse 9 und 10. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi der Zehnte entrichtet worden. Denn er war noch in der Lende seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Was hier ausgesagt wird, das bedeutet, dass eben auch das Priestergeschlecht Levis als geringer Gestellten, ja, dem höhergestellten Melchisedek den Zehnten und damit die Ehre erwies. Ja, quasi im Voraus geschehen durch Abraham. Und daran ersehen wir eben die Erhabenheit des Priestertums nach der Weise Melchisedeks über das levitische Priestertum, so wie auch das Priestertum des Herrn Jesus, dem Priestertum nach der Weise Aarons übergeordnet ist. Und im Übrigen, um auf den historischen Bericht zurückzukommen, hatte Melchisedek Brot und Wein dargebracht, als er Abraham segnete. 1. Mose, Kapitel 14, Vers 18. Und auch das ist ein wunderbares Zeichen auf das, was gut und gerne 2000 Jahre später der Herr Jesus dargebracht hat. Seinen gebrochenen Leib und sein vergossenes Blut, woran wir ja auch im Abendmahl gedenken. Aber zurück hier in den Hebräerbrief, wo es ja noch viel, viel, viel ausführlicher um das hohe Priestertum des Herrn Jesus nach der Weise Melchisedeks geht. Ich hätte eigentlich einen Zweiteiler draus machen müssen, aber bis ich wieder dran bin, haben sie alles vergessen. Also versuchen wir das komprimiert zu behandeln. Nochmals Vers 2. Hebräer Kapitel 7, Vers 2. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Und dann heißt es, er, also Melchisedek, er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Also hier wird Melchisedek betitelt als König der Gerechtigkeit und als König des Friedens. Und auch diese Bezeichnungen stehen natürlich wieder im Einklang mit unserem Herrn Jesus Christus. Er ist der Friedefürst, ja? Er ist der Friedensstifter, der uns mit Gott versöhnt hat. Er ist die Gerechtigkeit und er hat uns vor dem himmlischen Vater gerecht gesprochen. Noch vieles mehr könnten wir gerade auch in diesem Bezug herausarbeiten, aber ich will es einfach mal dabei belassen und lediglich herausstellen, dass eben auch in Bezug auf diese Titel Melchisedek bereits ein Hinweis auf den kommenden Friedefürsten Jesus Christus ist. Weiter in unserem Text, Hebräer Kapitel 7, und zwar mit Vers 3, und jetzt wird's richtig komisch. Hebräer 7, Vers 3. Ich weiß nicht, ob Sie da auch schon mal drüber gestolpert sind. Hebräer 7, Vers 3. Er, also Melchisedek, ja? Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. Herzlich willkommen in Grimms Märchenstube. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat weder Anfang noch Ende. Ja, reden wir hier über eine Blindschleiche oder über einen Menschen? Ja, die Kritiker, die würden sich entsprechend so darauf stürzen, ne? Auf solche Textpassagen. Diese Bemerkung, er ist ohne Vater, Und so weiter und so fort. Ja, der hat auch schon manch einen Ausleger veranlasst zu glauben, dass es sich bei Melchisedek um eine Erscheinung Gottes handelt. Beziehungsweise, dass Jesus selbst vor seiner Menschwerdung als Melchisedek dem Abraham erschienen ist. Aber ich denke, dass dem nicht so war. Nein. Sondern, dass Melchisedek durchaus eine real existierende Person war. Ein Mann mit Haut, Fleisch und Knochen und so weiter und so fort. Eben König und Priester von Salem. So wie es der Text sagt. Und das, was über ihn gesagt ist, ohne Vater, ohne Mutter und so weiter und so fort, ja, das besagt, dass nichts über seine Vorfahren und auch nichts über seine Nachfahren bekannt ist. Es wird auch nicht gesagt, wann, wo und warum Melchisedek geboren wurde. Und auch über seinen Tod erfahren wir nicht ein Wort. Wir haben ja eingangs gelesen, dass diese ganze historische Begebenheit mit Melchisedek lediglich mal 3 Verse umfasst und das war's. Seine Eltern finden keine Erwähnung. Es existiert kein Geschlechtsregister. Es wird auch kein Priesterstammbaum erwähnt, aus welcher Melchisedek womöglich stammt. Es gibt auch keine außerbiblischen Quellen, die irgendetwas hergeben. Nichts. Nichts vor, nichts neben und auch niemand nach ihm wird mit Melchisedek in Verbindung gebracht. Wir wissen noch nicht einmal, wie alt er war. Wir wissen nicht, wie alt er war, als er Abraham begegnete. Wir wissen nicht, wie alt er war, als er König und Priester wurde. Wir wissen nicht, in welchem Alter er starb. Das Einzige, was wir wissen, ist, wie alt er war, als er geboren wurde. Naja, auch das wird nicht wirklich gesagt. Aber all das heißt doch jetzt nicht, dass er keine Eltern hatte. Garantiert hatte er welche. Aber die spielten historisch und heilsgeschichtlich nun mal keine Rolle. Sein ganzes Leben ist ein einziges Geheimnis, ja. Aber im Plan Gottes, da hat dieser Mann einen festen Platz. Und er dient als Vorbild für das vollkommene und ewige Priestertum unseres Herrn Jesus Christus. Und der wiederum ist tatsächlich ohne Anfang und ohne Ende. Nämlich von Ewigkeit zu Ewigkeit. So wie es abermals mit dem Priestertum nach der Weise Melchisedeks verglichen wird. So wie es in Vers 3 ja geschrieben steht, ich hatte es ja gelesen, als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, verglichen, er ist es nicht selber, ja, aber verglichen ist, bleibt er Priester für immer. Nun, warum der Herr Jesus ein Priester für immer ist, ich denke, das ist klar, dass das sagt der Hebräerbrief zu Genüge, nur vielleicht nochmal als Beispiel, auch Kapitel 6, Vers 20, Hebräer Kapitel 6, Vers 20, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Auch hier ist wieder von der Ewigkeit die Rede und davon, dass der Herr Jesus für uns als Vorläufer eingegangen ist, und zwar hinter den Vorhang, so wie es in Vers 19 gesagt wird. Also in das Allerheiligste, in die unmittelbare Gegenwart Gottes, wohin wir Jesus nachfolgen werden und wo er in seiner Stellung als Hohepriester uns vorausgegangen ist. Oder auch Kapitel 7, Vers 28. Kapitel 7, Vers 28. Denn das Gesetz, das hatten wir ja alles behandelt, ja? Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Aber inwieweit war Melchisedek ein Priester für immer? Nun, weil eben in diesem historischen Bericht über Melchisedek nicht erwähnt wird, wann sein Priesteramt begonnen und wann es geendet hat. In diesem Sinne war sein Amt ohne Anfang und ohne Ende, ja eben ewig. Das levitische Priestertum, ja, das hatte immer einen bestimmten Anfang und es hatte auch ein bestimmtes Ende, ja. Anhand des Priestergeschlechtes kann man feststellen, wer, wann und für wie lange Hohepriester war. Von seinem Tod mal ganz abgesehen. So wie es ja auch geschrieben steht, Hebräer 7, die Verse 23 bis 25. Und jene, die Priester des alten Bundes, und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Es konnte kein Hohepriester auf immer bleiben. Ging nicht. Irgendwann ist er mal gestorben, dann folgte sein Sohn. Dann ist der gestorben, folgte der Nächste. Und so weiter und so fort. Aber, Vers 24, er aber, Christus, hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Das hohe Priestertum des Herrn Jesus, es kann nicht vom Tod unterbrochen werden, denn er hat diesen triumphal besiegt. Und demzufolge wird sein Priestertum auch kein Ende haben. Seitdem der Herr Jesus am Kreuz aussprach, es ist vollbracht, ist nun einmal die volle Erlösung erwirkt. Durch seinen Opfertod ist das vollständige, ewig gültige und Gott gewollte Opfer dargebracht. Und nunmehr sind alle menschlichen und religiösen Opfer gegenstandslos. Und zwar einschließlich der Opfer des alten Bundes. Gott selbst hat das Opfer dargereicht, ein für allemal und auf immer und ewig. Und demzufolge wird es auch keinen Nachfolger geben. Es wird auch kein erneutes oder ein zusätzliches Opfer geben, nein. Zumal der Herr Jesus als Priester sich ja auch noch selbst als stellvertretendes Opfer dahingegeben hat. All die Opfer des alten Bundes, die waren niemals ewig gültig. Ansonsten hätte ja nicht immer wieder aufs Neue geopfert werden müssen. Kein Priester war legitimiert, sich womöglich selbst als Opfer darzubringen, weil kein Priester makellos war, kein Priester sündlos, kein Priester vollkommen. Der Herr Jesus aber, er war das alles. Wie es auch in Hebräer 7, Vers 26 geschrieben steht. Hebräer 7, Vers 26. Denn ein solcher hohe Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Niemand war vor Jesus, durch den der Mensch hätte gerettet werden können. Niemand steht neben Jesus, durch den der Mensch erlöst werden kann. Und niemand kommt nach Jesus, durch den der Mensch gerecht gesprochen werden könnte. Keiner vor ihm, keiner neben ihm und keiner nach ihm. Wie bildhaft verstanden bei Melchisedek. Und das wiederum bedingt jetzt auch unsere Heilsgewissheit, liebe Geschwister. Weil der Sohn Gottes in seiner Stellung als Hohepriester für uns beim himmlischen Vater vorstellig ist. Und zwar so lange, bis wir selber dort sind, wo Jesus jetzt ist. Und so darf ich schließen mit der Hauptsache. Mit der Hauptsache nicht nur des Hebräerbriefes, sondern auch mit der Hauptsache in Ihrem und in meinem Leben. So wie es in Hebräer Kapitel 8, Vers 1 geschrieben steht, was ja direkt an dieses Thema anknüpft. Ne? Und dann heißt es Hebräer Kapitel 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Fassen wir das Gesagte nochmal zusammen. Ich denke, es war sehr komplex. Wenn der Hebräerbrief Melchisedek mit dem Sohn Gottes vergleicht, dann unter anderem aus folgenden Gründen. Erstens,
Melchisedek ist Priester und König, so wie es Jesus auch ist. Zweitens, Melchisedek ist kein Priester des Gesetzes, so wie Jesus auch kein levitischer Priester ist. Jesus wurde nicht aufgrund seiner Abstammung Priester, sondern auf den Eidschwur seines himmlischen Vaters hin. Drittens, um Priester werden zu können, musste das levitische Priestertum aufgelöst werden. Und dafür wiederum hat das Gesetz seine Gültigkeit verlieren müssen. Viertens, durch den Segen Melchisedeks an Abraham und den Geben des Zehnten an den Priester Melchisedek wird die Überlegenheit der neuen Priesterordnung über das levitische Priestertum vorgeschattet. Fünftens, Melchisedeks Amt war universal, so dass auch das Priesteramt des Herrn Jesus keine rein jüdische Angelegenheit mehr ist, wie es noch beim levitischen Priestertum der Fall war. Sechstens, Melchisedek wird mit der Gerechtigkeit und dem Frieden in Verbindung gebracht, so wie auch der Herr Jesus für Gottes Gerechtigkeit steht und der Friedefürst ist. Und siebtens, und das ist dann auch der letzte Punkt, so wie Melchisedek ohne Anfang und ohne Ende war, aus dem Nichts auftaucht und im Nichts verschwindet, so war auch der Herr Jesus ohne Anfang und ohne Ende. Sein Amt ist vollkommen und ewig. Dank sei dem Herrn. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir können abermals nur wieder staunen. Staunen, Herr, über das, was du vollbracht hast. Auch über das, was im Alten Testament schon vorgeschattet ist. Es ist so erquicklich auch zu sehen, wie alles im alten Bund eigentlich nur auf ein Ziel hinzusteuert, nämlich auf dich. Auf dich, Herr Jesus, und dein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha. Und wir danken dir auch von ganzem Herzen, dass du auch uns Heiden mit einbezogen hast in diesen Erlösungsplan. Dass du auch unser Priester bist, Herr. Dass du auch unser Opfer bist. O Herr, hab Lob und Dank dafür. Hab Dank, dass wir dir die Ehre geben dürfen in all diesen Dingen. Gepriesen sei dein Name dafür. Amen.